Es ist schon lange her, dass ich bei euch war. Sehr erstaunlich. Wir bekommen einen Saal im öffentlichen Raum. Haben überhaupt kein Problem. In anderen Ländern müssen sich die Christen heimlich treffen, zeitversetzt hingehen, im Iran zum Beispiel zu Hauskreisen und zeitversetzt wieder weggehen und die Gemeinden wachsen, obwohl sie unter großer Bedrängnis und Verfolgung sind. Überschrieben in der Lutherbibel mit vom Schätze sammeln und sorgen. Das ist ja das große Problem der westlichen Gesellschaft. Sind wir ehrlich, oder? Schätze sammeln und sorgen. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge rein ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird den einen an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Mammon ist ein hebräisches Wort für Geld und Besitz. Hat sich in unsere Sprache eingegraben, ganz tief. Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch drum sorgt? Und warum sorgt ihr euch für die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, soll er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden, nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Der Name Johann Jakob Astor, sagt das irgendjemand? Astor, ja. J.J. Astor in Englisch. Ich habe es extra noch mal im Internet nachgelesen, weil wenn Lehrer im Raum sind, muss man die Sachen schon genau sagen. Er war deutscher Auswanderer, 1763 geboren. In die USA. Er wurde durch Pelzhandel und Immobilien der reichste Mann seiner Zeit und der erste Multimillionär Amerikas. Er hinterließ ein Vermögen von 20 Millionen Dollar, das beinhaltete zwei Hotels, ein Theater, zahlreiche Immobilien und Aktien. Der heutige Wert wäre 110 Milliarden Dollar. Also der erste Multimillionär und reichste Mann Amerikas. Der Name ist immer noch ein Begriff, weil die Hotels Waldorf Astoria auf ihn zurückgehen. Waldorf war sein Heimatort, nicht weit weg von meinem Heimatort, in der Nähe von Heidelberg in Deutschland. Waldorf Astoria, sein Name. Astor. Ne? Das war ursprünglich eine waldensische Familie, die nach Deutschland ausgewandert ist. Also in der Zeit der Verfolgung in Frankreich und Italien. Warum ich den an Anfang stelle? Er lag auf dem Sterbebett im hohen Alter. Er konnte nicht mehr sehen. Man sagt, er kriegt nichts mehr wahr. Und er wollte noch einmal Banknoten in seine Hand nehmen. Das war seine Bitte. Und die Angehörigen haben gesagt, er kriegt ja sowieso nichts mehr mit. Und haben Papierservietten genommen, haben sie ihm die Hand gegeben. Der fühlt die, knüllt es wütend zusammen und wirft es weg und stirbt. Wollte sterben, aber erst als man ihm ein richtiges Geld in die Hand gegeben hat, hat er tief durchgeatmet und dann konnte er sterben. Ist überliefert von ihm, J.J. Arster, der reichste Mann seiner Zeit in Amerika, Auswanderer aus Deutschland. Warum die Geschichte an Anfang? Weil es letztlich in der ganzen westlichen Welt immer um diese Frage geht, wie kann man noch mehr verdienen, noch schneller zu Geld kommen und vor allem, wie kann man das dann wieder erhalten und vermehren? Das ist ein interessanter Abschnitt hier in der Bergpredigt. Ich möchte nur vier Begriffe herausgreifen. Das erste ist die sicherste Bank. Das zweite, das reine Auge. Das dritte, der eine Herr. Und das vierte, das uneingeschränkte Vertrauen. Vier Bilder aus diesem Text. Ich schaffe es nicht, den ganzen Text jetzt mit euch im Detail auszulegen. Aber ihr habt die gute Chance, das nochmal nachzulesen und für euch zu vertiefen. Die sicherste Bank, also unsere Welt, vor allem die westliche Welt, aber nicht nur die westliche Welt, eigentlich, egal wo man hinkommt, ist auf Streben nach Besitz, nach Vermehrung und Erhaltung von Besitz ausgerichtet. Geschäft mache ich nur, wenn es Gewinn verschafft. Ich spare, um Zinsen zu bekommen. Zumindest war das mal so. Heute spart man nicht mehr, um Zinsen zu bekommen. Man hat ungeheure Mühe, Sorge, schlaflose Nächte, um Besitz zu erwerben. Und dann kommen die schlaflosen Nächte, weil die Angst, den Besitz zu verlieren, immer größer wird. Die Sicherheitsfirmen, einer unserer Nachbarn, der einen Grund gekauft hat und ein Haus gebaut hat, der leitet so eine Sicherheitsfirma, die sich auf Videokameras, Wachdienste und so weiter spezialisiert hat. Damals hat man den Besitz in schönen Kleidern, in Metallen, in Grundstücken gemessen. Die Motten haben die Feierkleider gefressen. Der Rest, der Rost des Münzenmetall, die Wertpapiere des Altertums und die Diebe haben nachgegraben. Das war ja, muss man sich vorstellen, die Wände waren aus Lehm, also an Holzrahmen bzw. Geflecht, mit Lehm verkleidet. Und die Leute, die auf den Besitz aus waren, die haben sich erkundigt, schlau gemacht, wo die Truhe im Haus steht, wo der Besitz drin ist. Und dann haben sie bei Nacht einfach die Hauswand, Lehm, aufgegraben und reingegriffen. Ja, heute sind es die Kursschwankungen, die Bankencrash 2008, wo die innerhalb von wenigen Tagen 1.000 Milliarden Dollar vernichtet. Das kann ich mir nicht vorstellen, oder? 2008 Bankenkrise. Und im Moment sind wir dabei, in eine Krise reinzusteuern, die wahrscheinlich 2008 noch in Schatten stellt. 1.000 Milliarden Dollar in wenigen Tagen vernichtet. Kannst du dir vorstellen, wie viel das ist? 1.000 Milliarden Dollar? 1.000 Mal? 1.000 Millionen. Also da setzt bei mir irgendwie ein bisschen aus. Nichts bleibt, will Jesus damit sagen. Nichts auf dieser Welt, worum wir uns mühen, bleibt. Alles ist vergänglich. Was eine Generation erwirbt, vergeudet die nächste. Deswegen, das Prinzip Jesu, bringt euer Geld auf die sicherste Bank. Ja, wo gibt es denn eine sicherste Bank in der Welt, wo es nichts gibt? Also schafft euch Schätze im Himmel. Es geht nicht zuerst um gute Werke, für die wir irgendwann Belohnung im Himmel erwarten, sondern es geht darum, dass wir unseren Anteil am Reich Gottes sehen. Als erste Priorität. Dass ich Anteil habe am Reich Gottes. Dass ich mithelfe, dass Gottes Reich gebaut wird. Reichtum kann eines nicht, ewiges Leben schaffen. Im Grunde genommen kann all das, was wirklich wertvoll ist im Leben, man sowieso nicht kaufen, oder? Liebe kann man nicht kaufen. Käufliche Liebe hat, glaube ich, mit Liebe nichts zu tun. Glück Kann man nicht kaufen. Gesundheit? Was sagt der Arzt? Kann man die kaufen? Nicht wirklich. Ja, alles, was wesentlich ist im Leben, kann ich gar nicht kaufen. Warum macht man dann solche Mühe drum? In der frühen Christenheit, in den ersten 2 Jahrhunderten, war eine blühende Christengemeinde in Alexandria, im heutigen Ägypten. Und da lebte eine reiche, wirklich reiche, wohlhabende, unverheiratete Frau. Und sie war dafür bekannt, dass sie sehr geizig war. Sie gab nicht gern irgendwas, sondern sie hat alles für sich behalten und geschaut, dass ihr halt gut geht. Und ein Ältester in der Gemeinde war sehr bekümmert darum. Nicht wegen der Geldnot der Gemeinde, die ja chronisch ist in vielen Gemeinden. Das ist auch geblieben weltweit. Sondern er hat sich um die Seele dieser Frau Sorgen gemacht. Er sagt, die verliert über ihrem Geiz ihren Anteil im Reich Gottes. Und er hat sie besucht und hat gesagt, ich habe ein Angebot für Sie. Ich weiß, wo es kostbare Smaragde gibt. Kennen Sie gar nicht so tolle. Und ich weiß, wo es Rubinen zu kaufen gibt. Nur 500 Golddenar. Das war ein Haufen Geld. Ja. Und sie sagt, ach toll, wenn du das weißt, sie hat ihm 500 Golddenar ausgehändigt und er hat sie mitgenommen. Die Frau hörte nichts. Tage, Wochen. Dann irgendwann stellt sie ihn und fordert ihn Rechenschaft. Ja, wo sind die Smaragde? Wo sind die Rubinen, die du mir versprochen hast? Dann sagt er, weißt du was, heute Nachmittag kommst du mal mit. Und dann führte sie ihn das Waisenhaus der Gemeinde. Ein Saal voller Kinder, die fröhlich miteinander gespielt haben. Schau mal, das sind die Smaragde. Und dann führte sie weiter in einen Saal voll kranker Frauen, ältere Frauen, kranke, die aber jede ein Bett hatten und eine Möglichkeit, ihre Krankheit auszukurieren. Dann sagte er, hier sind die Rubinen. Dafür habe ich dein Geld verwendet. Was geschah? Die Frau brach in Tränen aus und schämte sich ihrer Habsucht. Nicht wegen des verlorenen Besitzes, sondern weil ihr klar geworden ist, dass sie die Prioritäten in ihrem Leben völlig verschoben hat. Es geht Jesus nicht grundsätzlich darum, uns zu verbieten, Vermögen zu erwerben. Christen sollten nicht die Bettelmönche dieser Welt sein. Es gab ja eine Zeit, wo man meinte, dass das das einzige Wichtige ist, als Bettelmönch zu leben, aber die mussten dann auch irgendwann betteln. Jesus gönnt uns das, dass wir Vermögen haben, dass wir uns Dinge kaufen, dass wir gerne arbeiten, dass wir sparen. Der Mensch braucht ja Ziele, auf die er hinarbeitet. Und es gibt sogar ein sehr deutliches Wort vom Apostel Paulus im 1. Timotheus, Kapitel 5, Vers 8, wo er die Verantwortlichen auffordert, wer die Seinen, besonders seine Familienangehörigen, nicht versorgt, ist schlimmer als ein Heide und hat den Glauben verleugnet. Wir haben als Christen einen Auftrag in dieser Gesellschaft. Kann nicht sagen, na, der liebe Gott wird das schon machen. Tschüss, Frau, guck, dass du zu Geld für deinen Einkauf kommst, Kinder, schaut, wie er zu Kleidern kommt. Nein, das geht nicht. Was Jesus deutlich machen will, und ich denke, das ist der Schlussvers 21, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Was ist das eigentliche Ziel deines Lebens? Worauf arbeitest du hin? Was sind deine ersten Gedanken am Morgen, wenn du aufwachst? Was sind die letzten Gedanken, wenn du nachts schlafen gehst? Ist das Ziel Reichtum? Materielle Dinge, dann hängt dein Herz dran. Besitz kann eine unheimlich starke Macht auf einen Menschen ausüben, auch der kleinste Besitz. Ist Jesus aber unser Ziel, hängt sein Herz an ihm. Ziele brauchen wir, sonst zerflattert unser Leben und zerfließt. Augustin, der große Kirchenvater, 400 nach Christus, hat gesagt, unruhig ist unser Herz, bis dass es ruht, o Gott, in dir. Das zweite Bild, das Jesus gebraucht, ist das reine Auge. Was meint er damit? Das reine Auge, wo dein Auge lauter ist, hat Luther übersetzt, oder rein ist. Das heißt, Jesus macht ihm mit diesem Bild deutlich, was ich ansehe, das formt mich. Worauf ich schaue, das prägt mich. Deswegen ist das richtige Sehen nötig. Das böse Auge meint ist der missgünstige Blick, der neidische Blick, der begehrliche Blick. Bah, dem seine Frau, die hätte ich gern. Bah, das Haus. Bah, warum hat der so ein Haus und ich so eine Hütte? Ja? Ah, das kennen wir alles nicht. Ne? Das ist das böse Auge. Das ist der neidische Blick, der begehrliche Blick, der dem anderen nicht gönnt, was er hat. Beim bösen Blick fließen Auge und Herz zusammen. Das Herz, das Auge sieht, was das Herz will, und zugleich wird durch die visuelle Wahrnehmung unser Denken, unser Innerstes geprägt. Und das Folge ist, der begehrliche Blick, der neidische Blick ist in meinem Leben finster, dass ich mich nicht mehr freuen kann, sondern nur noch neidisch, missgünstig, bitter. Und warum ich nicht und der? Warum ich nicht und die? Versteht ihr? Das ist eine ganz, ganz gefährliche Sache. Der Mensch wird Licht sein, das heißt, wenn das Auge einfällig lauter oder rein ist, das heißt, wenn ich ohne Hintergedanken, ohne Neid in diese Welt gehen kann, den anderen und das, was er hat, was er besitzt, was ihn ausmacht, anschauen kann. Wenn ich den Menschen anschauen kann, mit dem Blick, wie kann ich ihm helfen? Wie kann ich ihr Gutes tun? Wie kann ich ihm eine Freude machen? Das bewahrt mich vor dem bösen, vor dem neidischen Blick. Ich habe für mich eins gelernt, weil niemand ist vor Neid und bösen Blick gefeit. Sind wir ganz ehrlich, das kommt so schnell. Ich versuche und habe mir das versucht beizubringen, dass ich, wenn ich etwas sehe, schönes Haus vor meinem Nachbarn, zu danken. Lieber Gott, danke, dass du dem Mann so ein Haus schenkst. Wenn ich sehe, der hat eine hübsche Frau oder umgekehrt, die hat einen netten Mann, der gut verdient als Frau. Frauen sollen ja auch mal neidisch blicken können, oder? Danke, Herr, dass die so einen netten Mann hat. Danke, dass er so eine nette Frau hat. Und auf einmal verschwindet das wirklich. Ihr könnt es ausprobieren. Wenn ihr mit Dank das anschaut, was der andere hat, ist der Neid aufgelöst. Wie so eine Seifenblase in der Sonne. Weg. Ihr könnt es ausprobieren, es hilft wirklich. Dann wird aus dem, was ich sehe, was ich anschaue, ein Dankgebet und der beste Schutz vor Neid und Begehrlichkeit, vor bösen Gedanken, ist der Dank. Kleiner Tipp zum Weitergeben, weil wenn wir ehrlich sind, kämpfen wir immer damit. Immer mal wieder, vielleicht hier in Feldbach nicht, vielleicht nur woanders in Deutschland und so. Ja, das dritte Bild, das Jesus gebraucht, der eine Herr. Viele Menschen versuchen geistlich auf zwei Schultern Wasser zu tragen. Halb hier, halb da. Engagement in der Kirche und da. In Hongkong gibt es viele Leute, die zwei und drei Jobs arbeiten, um über die Runden zu bekommen. Als ich das Schülerheim in Japan geleitet habe, habe ich sehr viel mit Handwerkern zu tun gehabt. Und ein Handwerker sagt, ja, er kann nur bis fünf kommen. Ein Handwerker in Japan, der sagt nur so lang, das kenne ich überhaupt nicht. Ja, ab fünf geht er heim und dann fährt er noch Öl aus. Und am Wochenende fährt er Öl aus. Unter der Woche arbeitet er von morgens bis nachmittags um fünf auf dem Bau. Da habe ich gesagt, wie schaffst du das? Und dann hat er gesagt, ja, wenn ich nicht arbeite, kann ich auch nicht essen. Ich brauche diese zwei Jobs, um über die Runden zu kommen. Das ist in Asien sehr weit verbreitet. Die arbeiten bis zum Umfallen. Und wenn man dann in der Straße, im Zug unterwegs ist, die Leute stürmen rein, versuchen einen Sitzplatz zu bekommen. Wenn sie keinen Sitzplatz bekommen, wenigstens eine Halteschlaufe, da hängen sie sich rein und der Zug fährt an und sind schon weg. Ich habe mir eine Reise durch Japan gemacht. Die haben sich schief gelacht, als sie das gesehen haben. Ich gesagt, Leute, spätestens nach einer Woche werdet ihr genauso sein in Japan. Ach, das gibt's doch gar nicht. Wir waren keine 5 Tage unterwegs. Jeder hat guckt, dass er seinen Sitzplatz kriegt. Und einen anderen Sitzplatz hat er weg. Das ist diese Welt. Jesus überträgt es. Schau, wenn du zwei Herren dienst, für wen bist du da? Du machst dich kaputt und im Grunde genommen funktioniert es nicht wirklich. Geistlich übertragen, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, also das jüdische Wort für Luxus und Reichtum, nicht nur für Besitz, für Luxus und Reichtum ursprünglich. Der Mensch, sagt Jesus, dient immer jemand. Luther hat gesagt, der Mensch ist wie ein alter Gaul. Entweder reitet ihn Gott oder der Teufel, aber einer sitzt immer drauf. Der hat so drastische Sprache gehabt, aber in manchem war es nicht ganz daneben. Also einer reitet drauf, aber ich entscheide, wer aufsitzt. Das ist der Unterschied. Es geht um ein Entweder-Oder. Gott duldet keine Nebenherren, Götzen oder andere Mächte. Erstes Gebot: Der Herr, dein Gott, ist ein eifersüchtiger Gott. Er duldet keine Nebenherren. In unserem Leben geht es darum, entweder ganz Gott oder gar nicht. Aber nicht so, wie ich manchmal den Eindruck habe, der christliche Glaube ist für viele in unserer westlichen Welt wie das Schlagobers auf dem Obstkuchen. Den Obstkuchen, den habe ich und Schlagobers, ja, okay, passt. Dekorativ, schmeckt auch gut, aber ist nicht unbedingt nötig, oder? Und so empfinde ich den christlichen Glauben hier in Österreich für viele. Deutschland genauso. So wie das Schlagobers auf dem Obstkuchen. Halt noch eine nette Dekoration obendrauf, aber Grundnummer kommen wir mit dem Leben auch so zurecht. Ich denke, hier trifft Jesus einen empfindlichen Nerv, denn in dem erworbenen Geld betet der Mensch sein eigenes Können, seine eigene Macht an und wird trotzdem von den Götzen gefesselt. Das habe ich geschafft. Und im Grunde genommen, das, was ich geschafft habe, fesselt mich. Jesus verlangt nicht, auf jeden Besitz zu verzichten. Aber er sieht sehr scharf die Gefahren der falschen Herren. Was hat Macht über mich? Was bestimmt über mein Leben? Wem diene ich? Wem möchte ich dienen? Und was müsste ich loslassen, um dem wirklich zu dienen? Der Mammon ist ein gnadenloser Herr, dessen Peitsche uns antreibt und nie zur Ruhe kommen lässt. Jemand sagte mal, wir arbeiten ein ganzes Leben, wir richten unsere körperliche Kraft zugrunde, wir vernachlässigen unsere Familie und, um zu Besitz zu kommen. Und dann sind wir älter und dann geben wir das Geld aus, um wieder gesund zu werden. Kann der Arzt das bestätigen? Die Pillen und die Reha und was wir alles brauchen, damit wir wieder Vordermann kommen. Ja. Das vierte Bild, das uneingeschränkte Vertrauen. Das ist die Spatzen und die Lilien. Ein tolles Bild aus dem Feld. Ich habe ja einen Garten und ich züchte Hühner und ich fütter immer was mit? Die Sperlinge. Ich habe sie nicht eingeladen. Kriegen auch nicht extra serviert, aber die kommen immer durch. Die kommen immer über den Winter, die finden immer irgendwas. Schon faszinierend. Und jedes Jahr für mich faszinierend. Es ist noch kalt, es liegt manchmal noch Schnee und trotzdem kommen die ersten Winterlinge, Schneeglöckchen mit einer faszinierenden Vielfalt und Schönheit, dass man nur staunen kann. Ja, aber sagen wir, werde ich denn nicht weltfremd, Jesus, wenn ich so denke? Man muss doch vorsorgen, man muss doch an sich denken. Man kann doch nichts einfach dem Zufall überlassen, oder? Darauf sagt Jesus, sorgt nicht. Und mit diesen zwei Bildern, den Vögeln und den Blumen, macht er das deutlich, wie Gott in der Natur versorgt. Und er sagt, du als Mensch bist ja Krone der Schöpfung von Gott gedacht. Wenn Gott schon die Schöpfung so versorgt, warum soll er dich vergessen? Wir können durch unsere Sorgen unser Leben nicht verlängern, oder? Wir können es vielleicht verkürzen. Im Psalm 127 ist es noch deutlich gesagt, es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und danach lange sitzt und euer Brot mit Sorgen esst. Gott sorgt. Und wenn er das in der Natur so großartig tut, sollte er das mit seinen Kindern nicht auch tun? Jesus sagt ja, Matthäus 10, hast du vorhin auch zitiert, dass wir unser Leben ihm mehr gilt als viele Spatzen. Also Sorgen um materielle Dinge, sagt Jesus, ist heidnisch. Das zeigt die Gottlosigkeit letztendlich unserer westlichen Gesellschaft, die sich im Materiellen erschöpft. Wer aber Gottes Reich an die erste Stelle setzt, sich um Gottes Sache kümmert, mithilft, dass sein Reich gebaut wird, den lässt er nicht im Stich. Beispiel. Das direkt erlebt ein junger Mann in der Gemeinde in Deutschland, wo wir 6 Jahre als Verantwortliche waren. Hat seinen Job verloren, hat Bewerbungen geschrieben, nichts. War ziemlich frustriert. Was macht er jetzt? Bleibe ich daheim sitzen, grübeln, sagt, ach, ich weiß was. In Indien werden Leute gebraucht. Es gibt den EC, Entschieden für Christus, der große Arbeit mit Waisenkindern in Indien hat, hat sich dort beworben, auch brauchen wir dringend, ging nach Indien, um dort einige Zeit zu arbeiten. Er war, weiß nicht, einige Monate in Indien, hat sein Bruder ihm geschrieben, da ist eine Stelle frei, ich habe dich vorgeschlagen, schick eine Bewerbung hin, nur pro forma, du kriegst die Stelle. Und so war es, seine Zeit in Indien, die er versprochen hatte zu bleiben, zu Ende war, konnte er direkt in eine Stelle gehen und hat diese Stelle behalten und einen tollen Job. Nicht sorgen. Anderes Beispiel, Weinhof Kugel, sind Freunde, gute Freunde von, kennt ihr die? Unten in der Südsteiermark. 2016, Frost. Oh, gefriert alles. 2017, Frost. Einmal ist von verschiedenen Weinsorten 80 bis 90% erfroren. Also das Bild werde ich nie vergessen. Ich bin alle 2 Wochen da unten noch, halt im Bibelkreis in Murek. Und da fahre ich öfter mal vorbei und besuche die. War alles schon wunderschön grün. Und dann komme ich 2 Wochen später, die ganzen Weinberge, alles braun. Alles kaputt. Oder vieles, 80 bis 90%. Und sie waren wirklich am Verzweifeln. Und dann haben sie festgestellt, sie haben vor ein paar Jahren eine Weinsorte, die haben sie in Deutschland gekauft, neu gepflanzt. Die hat zu 100% getragen. Wo alles kaputt war, war eine Weinsorte, die zu 100% getragen hat und ihnen geholfen hat, über die Runden zu kommen. Wer hat ihnen die Idee gegeben, denn diese Sorte zu kaufen und auszuprobieren und anzupflanzen. Ich nehme gern praktische Beispiele, damit man nicht in die Theorie steckt und sieht, es ist wirklich so. Wir haben einen Vater im Himmel, der sich sorgt und der sich kümmert. Wir können uns darauf verlassen. Und wir denken, nee, nee, wenn wir das nicht selber machen, dann wird nichts. Also ich habe schon oft in meinem Leben erlebt, dass nichts wurde ist, wenn ich selber mache. Nicht nur, weil ich nicht gerade der beste Handwerker bin, auch sonst. Und dann geschehen Dinge, die unerklärlich sind. Wir haben 2000, sind wir ja nach Österreich gezogen, wir haben ein Haus gekauft, wir haben das Dach ausgebaut und wir waren finanziell völlig blank. Alles Geld, was wir hatten, ausgegeben, ein Kredit aufgenommen, war auch, es war nichts mehr da. Und dann war Herbst. Also ich, ja, eigentlich haben wir eine Ölheizung. Und irgendwie im Herbst sollte man den Öltank füllen. Da war noch, weiß nicht, 100 Liter drin. Keine Ahnung, wie man das machen soll. Da hatten wir Besuch von einer Freundin aus Deutschland. Sie sagt, ich wollte einfach mal sehen, wo ihr jetzt lebt und was ihr macht, warum ihr abgehauen seid. Und das war nett, wir haben uns nett unterhalten und dann ist sie weggefahren, hat mir ein Kuvert gegeben, sagt, du machst aber erst auf, wenn ich weg bin. Ich dachte, naja, gut, wenn der Gruß einen einsteckt. Ich weiß gar nicht, ob ich es gleich aufgemacht habe. Danach war ein Scheck mit 2000 Schilling drin, damals für uns viel Geld. Es hat gerade fast gereicht, die erste Ölrechnung zu bezahlen. Wer hat es ihr gesagt, dass wir kein Öl mehr haben? Ich habe es jedenfalls. Ich bin der Allerletzte, der rumgeht und bettelt. Das hasse ich wie die Pest. Und ich finde es auch nicht gut, wenn das unter Christen oder Missionswerken stark verbreitet ist. Weil wir haben einen Vater im Himmel, der sorgt. Aber ihm dürfen wir die Anliegen sagen. Ich könnte euch noch einige Beispiele mehr sagen. Die Zeit ist fortgeschritten. Mich haben die vier Bilder immer wieder angesprochen. Amen.